Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 284. Podcast-Folge, welche wir schon am Sonntag, dem 16. März aufnehmen. Wir gehen in die Analyse des Topspiels unseres HSV in Magdeburg vom Freitagabend. Eure heutigen Hosts sind Nando,
Lasse
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl. Moin, moin, Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Wie immer starten wir mit dem Rückblick auf die ausgewählten Spiele des 26. Spieltages. Und Lars, du hast uns auf die Reise geschickt, mich nach Köln zu meinem angeblichen Trainer-Crush Floco. Und Lasse zum Franken-Derby. Du selbst, mein Lieber, du hast dir heute Braunschweig gegen Hertha angeschaut. Hat sich das gelohnt? Irgendwie schon bei 6 Toren.
Ja, genau das. Damit hätte ich angefangen. Das war definitiv kein Spiel, wo ich davon ausgegangen wäre, 6 Tore zu sehen. Punkt 1. Punkt 2 wäre es auch kein Spiel, was für mich irgendwie danach gerochen hat, dass eine der beiden Mannschaften die andere komplett überrollt. Und drittens, ja, ein 5:1 in so einem Spiel mit dieser Brisanz für beide Mannschaften ist definitiv für mich eine große Überraschung. Und wenn man als allererstes mal den Blick nach Braunschweig schwenkt, dann war das schon wirklich extrem besorgniserregend. Ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrent, in dem die Möglichkeit besteht, punktgleich mit Hertha zu werden, sie richtig tief mit in den Sumpf reinzuziehen und dann so eine Leistung abzuliefern oder so eine Nichtleistung in Teilen abzuliefern, das ist schon echt hart. Denn wenn man sich das mal vor Augen führt, in der ersten Halbzeit, es steht zur Pause 0:3. Die Hertha war das bessere Team, kommt dann relativ früh durch einen sehenswerten Treffer von wem sonst als Fabian Rehse zum 1:0. Damit läuft natürlich für die Hertha erstmal alles nach Plan. Und kurz vor der Pause gibt es das zweite Berliner Tor zum 0:2. Und dann tatsächlich per Eigentor krönt Braunschweig eine schwache erste Halbzeit, in der tatsächlich wenig bis gar nichts zusammengelaufen ist und legt sich hinten selber noch einen rein, steht 0:3. Ein gellendes Pfeifkonzert in Braunschweig zur Pause. Und die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit war so eigentlich das einzige Zucken von der Eintracht in diesem ganzen Spiel. Wo es, das gehört dann auch so ein bisschen zur Story des Spiels dazu, durchaus die eine oder andere Gelegenheit gegeben hat, nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das wäre sicherlich interessant und spannend gewesen, wenn Braunschweig hier kurz nach Wiederanpfiff zu einem Anschlusstor, womöglich dann sogar so noch zu einem zweiten Tor gekommen wäre. Was das mit dem bis dato echt guten Selbstverständnis in den Aktionen von Hertha gemacht hätte. Stattdessen ist es dann wieder Fabi Rehse, der sozusagen den Deckel auf das Spiel macht und Eintracht Braunschweig an diesem Tag den Gar endgültig aus. 4:0 für die Auswärtsmannschaft in der 69. Minute. Und ja, Linus Tempelmann kann den Ehrentreffer für Eintracht Braunschweig noch machen, schon in der Nachspielzeit 90+1. Aber der 4-Tore-Vorsprung hat der Hertha offensichtlich besser geschmeckt, als nur in Anführungsstrichen mit einem 4:1 nach Hause zu fahren. Und so war es dann Winkler vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Das Tor eigentlich so ein bisschen symptomatisch für das Spiel, denn es war nahezu ohne Gegenwehr, wie er da durchlaufen konnte und zum 5:1 am Ende abschließen. Ja, das Ganze, und das ist eigentlich das Bitterste aus Braunschweiger Sicht, ist A, hochverdient und B, auch der Höhe nach wirklich dem angemessen, was da auf dem Platz 90 Minuten vorher passiert ist. 1:5, ganz, ganz wichtiger Brustlöser für die Hertha. Jetzt vor der Länderspielpause so ein bisschen Luft zum Atmen. Ja, und für Eintracht Braunschweig ein unglaublicher Nackenschlag. Nando, du hast eben von deinem, du hast es angeblichen Trainer-Crush Floco gesprochen, schon angeteasert. Dann erzähl uns doch mal, was du gestern aus deinem Fernbesuch in Müngersdorf mitgenommen hast.
Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Es war nicht schön. Also es ging los mit einem richtigen Knall. Nach nicht mal einer Minute landete ein Rückpass von Lopez vor den Füßen von Thielmann, der dann vor Schuhen eiskalt blieb. Und Köln führte 1:0 nach nicht mal einer Minute. Und ich habe gedacht, okay, das dürfte ein tolles Spiel werden und wurde bitter enttäuscht. Denn das war es schon mit dem Feuerwerk dieses ganzen Spiels. Denn es in der Folge beruhigte sich das Spiel komplett. Beide Teams tasteten sich danach ab. Die Lilien mit mehr Ballbesitz und wurden dann auch in der 25. Minute belohnt, weil sie die aktivere Mannschaft waren. Aus meiner Sicht ist das ein unstrittiger Handelfmeter, den Hornby da in der 25. Minute zum 1:1 verwandelte. Und danach verflachte die Partie erneut, weil beide Mannschaften sich neutralisierten. Es passierte einfach nichts Zwingendes. Es war ein zähes Spiel. Es ging aus meiner Sicht irgendwo auch gerecht mit 1:1 in die Pause. Und irgendwie war der Kölner Trainer gar nicht zufrieden, denn der wechselt gleich dreimal zur Pause. Aber die ersten Impulse in der zweiten Halbzeit setzten die Lilien. Aber Hornby scheiterte in der 47. Minute an Schwäbe. Dann versuchte Köln wieder aktiver mitzuspielen, zeigte aber, wie irgendwie schon, was wir in der ganzen Saison gesehen haben, immer dieses inkonstante Spiel. Dann sind sie mal gar nicht im Spiel, dann ziehen sie mal ein bisschen das Tempo an, zeigen ihre Qualität. Da hatten binnen einer Minute zwei sehr gute Chancen, wurden auch überlegener, aber nicht wirklich zwingend. Und dann schossen sich halt die Lilien selbst in den Fuß. Hornby musste in der 66. Minute mit Gelb-Rot runter. Und in Unterzahl spielte Darmstadt dann logischerweise sehr defensiv, stand tief und setzte auf Konter. Und das war gar nicht so falsch, was Darmstadt da auch taktisch gespielt hat. Sie hatten Köln relativ gut vom eigenen Tor weggehalten, aber in der 81. Minute Pech. Erneuter VAR-Einsatz, es gab wieder Elfmeter nach einer Ecke. Da hat Liedberg, der Stürmer Hübers, im Strafraum gefoult. Waldschmidt verwandelte zum Endstand. Darmstadt riskierte danach wirklich alles, um noch einen Punkt zu holen. Köln vergab beste Chancen dank der immer größer werdenden Lücken in der Defensive der Lilien. Und am Ende war es dann doch ein gerechtes, wenn auch aus meiner Sicht wenig überzeugendes 2:1 des FC Köln, der damit zurück auf Platz 2 springt. Ein Punkt jetzt hinterm HSV und von der Tabellenspitze in Anführungsstrichen mal ins Niemandsland lasse. Wie lief das Franken-Derby?
Als erstes begann das Franken-Derby auf jeden Fall mit einer schicken Choreo. Die Hälfte des Stadions ungefähr in Nürnberg-Farben. Farben sind ja fast gleich. Entschuldigung an dieser Stelle. Sah auf jeden Fall gut aus. War dem Derby, finde ich, angemessen. Und tatsächlich hat das die Mannschaft anscheinend auch so ein bisschen motiviert vom Club, weil Nürnberg sehr früh in Führung geht. Quasi mit dem ersten Torschuss gehen sie auch in Führung. Den macht Justvan rein. Das war aber auch ein sehr schön gespielter Querpass von Janders, der dann von Ziemers sehenswert durchgelassen wird und dann steht da halt auf der linken Seite Justvan oder halb links im Strafraum und macht ihn rein. Anschließend wird Hürgota im Strafraum gefoult und Hürth hätte gern einen Strafstoß, aber war eigentlich auch nicht genug drinne dafür und der Schiri sagt auch, nee, kein Strafstoß und dementsprechend bleibt es 1:0 für Nürnberg. Spielerisch fand ich das Spiel eher mau dann bis zu dem Punkt. Nach einer gewissen gespielten Zeit gab es erst zwei Torschüsse für Fürth, einen für Nürnberg und ca. 60% Ballbesitz für Fürth und 40% nur für den Club. Dann holt Julian Green in der 18. Minute sich auch direkt die erste gelbe Karte aus. Da dachte man, vielleicht kommt Fürth jetzt so ein bisschen, vielleicht war das so ein Signalfoul. Dann ist es ein bisschen kuriose Szene, weil Itter einen Kopfball misslingt auf den Torwart Noll. Dementsprechend schnappt sich Ziemers dann den Ball und schießt auf spitzem Winkel aufs Tor. Noll ist dann aber noch im letzten Moment an dem Ball und der Ball trudelt dann quasi Richtung Linie. Dann läuft aber Itter hinterher und klärt den Ball in letzter Minute vor dem einschussbereiten Antiste. Also das war wirklich eine schon ein bisschen crazy Szene tatsächlich. Und Nürnberg wird dann im Laufe der ersten Halbzeit tatsächlich stärker und erhöht auch den Druck und geht dann in der 39. Minute durch Justvan mit 2:0 in Führung. Und es war schon ein gut rausgespieltes Tor. Also Drexler setzt sich da stark auf rechts gegen Hürgota durch, bringt den Ball in die Mitte. Ja, und Justvan schiebt ihn dann aus kurzer Distanz ein. Schürt war in dieser Szene aber auch im Nachteil, da sie in Unterzahl waren, da Quashi verletzt runter musste. Anschließend kam dann unser alter Bekannter Gideon Jung aufs Spielfeld für die Fürther. Aber der konnte tatsächlich auch nichts haben. Ich will nicht sagen Niedergang von Fürth in diesem Spiel ändern, aber vor der Halbzeit kam es dann noch knüppeldick, in dem Nürnberg tatsächlich das 3:0 schießt. Ein langer, ich kann es nicht anders sagen, Traumpass von Janda mit dem Außenriss in den Lauf von Ziemers, der frei vor Null und schiebt den unten rechts ganz lässig ein. Und ja, das war es eigentlich schon fast mit dem gesamten Spiel, weil die zweite Halbzeit war so ereignislos, also ist fast gar nichts passiert. Nürnberg hat ein bisschen defensiver gespielt, hatte aber trotzdem die komplette Spielkontrolle. In der 76. Minute gab es noch einen gefährlichen Ball von Fürth, der ging aber weit oben rechts übers Tor. Also, wie gesagt, gefährlich darf man eigentlich fast gar nicht sagen. Ja, in der Nachspielzeit schießen sie dann nochmal ins Außennetz und den Torwart direkt an. Aber ansonsten kam da, finde ich, für ein Franken-Derby schon sehr erschreckend wenig von Fürth. Waren so ein bisschen Parallelen zum Niedersachsen-Derby, wo man auch gesagt hat, dass Hannover da auch kein gutes Spiel gemacht hat. Genauso würde ich es hier von Fürth behaupten. Und dementsprechend gewinnt Nürnberg das komplett verdient mit 3:0.
Und dann kommen wir jetzt zu unserem HSV, der am Freitagabend in Magdeburg in überragender Manier das Topspiel mit 0:3 gewann. Es war ein Ausrufezeichen, ein Signal an die Konkurrenz. Und Merlin Polzin entschied sich, wie von uns erwartet, für die Geheimwaffel Königsdörfer als Ersatz für den gesperrten Davy Selke. Lars, wir hatten in der letzten Folge über diese mögliche Anpassung auch in der Spielanlage gesprochen, welche Magdeburgs Ordnung durcheinander bringen könnte, wenn man eben mit Ramsey vorne drin spielt und es vielleicht etwas anders aufstellt. Und ich glaube, genau das haben wir bekommen.
Ja, das jetzt direkt aufzunehmen, glaube ich, macht an der Stelle noch keinen Sinn. Da kommen wir zu, aber grundsätzlich vielleicht einmal zur Spielanlage des HSV ganz allgemein. Es war von der ersten Minute an auf, das ist, finde ich, ist ganz wichtig auch für das Spiel, perfekt im Rasen. Wieder. Genau wie im Heimspiel zuletzt, auch jetzt in Magdeburg. Ein perfektes Grün, was natürlich gerade für so ein Spiel zweier Mannschaften, die beide, ich sag mal, von der Philosophie her ähnlich agieren, Wert drauf legen, gute Passstaffetten zu spielen, kontrollierbare Bälle zu spielen und eben den Faktor, ich sag mal, Zufall, Platzfehler etc. eigentlich wunschgemäß gen Null gehen zu lassen. Das war schon perfekt von den äußeren Bedingungen. Die Aufstellung, du hast gesagt, exakt wie erwartet und beim HSV eigentlich das ganz klare 4-3-3, auch gegen den Ball von Beginn an. Die größte Überraschung, und damit würde ich gerne starten wollen, war für mich in der Anfangsviertelstunde die gespiegelten Positionen auf unseren Außenverteidigerpositionen. Das war nämlich der erste Aha-Moment, beziehungsweise das erste Überraschungsmoment für mich im Spiel unseres HSV am Freitagabend in Magdeburg. Mikkel Bronsis verteidigte links und Miro Muheim verteidigte auf der rechten Seite. Ich habe zuerst gedacht, dass es mir auffiel nach, ich sag mal, 2 Minuten, dass es vielleicht situativ aus einer Ecke oder sowas war, dass sich sozusagen die Position noch nicht gefunden haben, aber war relativ schnell klar, dass das absolut Methode war. Und Miro Muheim hat das in einem Interview nach dem Spiel auch so zum Besten gegeben, dass die Idee gar keine kurzfristige war, sondern dass tatsächlich in der gesamten Trainingswoche so schon vorbereitet war. Und insbesondere er, ich hatte, als ich das sah, gedacht, okay, das ist sicherlich schlau, weil ein Linksfuß, der auf der rechten Bahn spielt und im Zweifel einen offensiven Akteur verteidigt, der tendenziell ins Zentrum zieht, verteidigt ihn weiterhin über seinen starken linken, dann eben inneren Fuß. Die Idee war aber tatsächlich, so sagte Miro Muheim nach dem Spiel, eher aus der offensiven Denke heraus, nämlich dass Muheim von der rechten Seite nach innen ziehen und seinen starken Fuß benutzen, beziehungsweise auch im Aufbau besser diagonale Bälle spielen kann. Und das Gleiche gilt für Mikkel Bronsis auf der rechten Seite auch. Insofern, das fand ich spannend und es hat auch wirklich gut funktioniert, finde ich, zu Beginn an. Denn beide Spieler hatten, ungeachtet der ungewohnten Position, guten Zugriff auf ihre Gegenspieler. Und auch offensiv ist mir aufgefallen in der Anfangsviertelstunde, dass wir eine ganze Menge Positionsrochaden in unserem Spiel hatten. Sahiti und Karabec sind mir da aufgefallen, die häufig auch ihre Positionen tatsächlich getauscht haben. Nicht mal einen Raum überlagert, dadurch, dass meinetwegen Karabec auf Sahitis Seite gegangen ist, sondern sie haben tatsächlich einfach ihre Positionen und nicht nur situativ, sondern dann auch über einen längeren Zeitraum von 2-3 Minuten wirklich getauscht und gespiegelt. Und das, diese, ich sag mal, hybride Interpretation vom Positionsspiel ist was, was mir irre gut gefallen hat, denn es ist zu keinem Zeitpunkt so gewesen in der Anfangsviertelstunde, dass man das Gefühl hatte, dass irgendwo Löcher sind, sondern die Spieler wussten voneinander, was sie tun, wie sie es tun. Und die oberste Prämisse scheint gewesen zu sein, wichtig ist, dass alle Positionen stets besetzt sind und im Zweifel egal von wem. So, das hat mich fast ein bisschen zurückerinnert an die ganz frühe Tim-Walter-Zeit, wo wir häufig ja mit diesen hybriden Rochaden und Positionsveränderungen über den gesamten Platz agiert haben. Hier war das eher, ich sag mal, zwischen einzelnen Spielern offensichtlich so abgestimmt und gut orchestriert und gemacht. Es ist mir aber in verschiedenen Positionen aufgefallen. Und jetzt würde ich einmal zu dem Punkt kommen, Nando, aus deiner Anmoderation, nämlich, dass wir in der vordersten Linie eben nicht mit der klassischen, ganz klaren, ich nenne es mal Strafraum 9, agiert haben, sondern eben mit Renzi, der auch ein anderes Anlaufverhalten mit sich bringt und auch in unseren Angriffen eben nicht die Speerspitze des HSV-Angriffs ist, sondern etwas mehr aus der Tiefe kommt. Und was dadurch tatsächlich passiert ist, und das war exakt etwas, über das wir hier vor einer Woche gesprochen haben, ist, dass die Außenverteidiger, die eigentlichen Schienenspieler von Magdeburg, fast dauerhaft defensiv gebunden waren zu Beginn. Das wiederum hat dazu geführt, dass im Spielaufbau oder nach Balleroberungen von Magdeburg es ihnen ganz schwer gefallen ist, in ihre normalen Abläufe und Routinen reinzukommen, weil sie ihre Bälle gerne dann eben auch auf die Außenbahnen zu ihren Schienenspielern bringen und von dort oder über dort das Mittelfeld sehr breit machen und viele Anspielstationen haben. Diese Schienenspieler waren aber in vielen Situationen sehr, sehr tief gebunden und hatten den Weg in ihre eigentlichen Positionsräume erst noch zu machen und vor sich. Und in den Räumen hat der HSV es dann wiederum geschafft, ganz situativ hoch drauf zu pressen, drauf zu schieben und Bälle zu erobern. Und genau das ist beispielsweise passiert in einer Situation vor unserem 1:0. Da presst der HSV nämlich auch früh drauf, setzt Magdeburg aus dem Magdeburger Spielaufbau unter Druck. Ludovit Reis ist es. Natürlich möchte man nach den letzten Wochen fast sagen, wer sonst der Ballmagnet ist, beziehungsweise der Spieler ist, der den Ball erobert und dann auch schön in die Spitze spielt, wo Sahiti und Königsdörfer, ich hatte das Gefühl, eigentlich die Situation verdaddeln fast ein bisschen. Sahiti führt für meine Begriffe den Ball ein bisschen zu lange. Ich habe ihn vom Fernseher, ja, wie möchte ich sagen, energisch aufgefordert abzuspielen, ehe er es dann tat. Und auch Renzi schließt halt nicht sofort ab, sondern zögert nochmal, stellt sich nochmal auf den Ball, wartet dann auf den nachrückenden Karabec, tickert dem den Ball hin, so ein bisschen wie in einem Flipper, nochmal hin und nochmal her. Von Karabec kommt der Ball zurück zu Renzo Tibor Königsdörfer und dann macht er das, was das gesamte Spiel über, wie ich finde, sensationell gut gemacht hat. Er nietet den Ball einfach aufs Tor. Er hat nahezu jeden Ballkontakt, den er am und um den gegnerischen 16-Meter-Raum hatte in diesem Spiel, zum Abschluss gebracht. Er macht das Tor in der 9. Minute aus spitzem Winkel. Ich weiß nicht, ob er Riemann damit tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er den Ball da aus 6-7 Meter spitzem Winkel einfach unter die Latte nietet. Fantastischer Abschluss in dem Moment, das Beste, was er machen konnte mit dem Ball. Und so steht es halt dann nach 9 Minuten 1:0. Sehr, sehr, sehr effektiv, wie ich finde. Königsdörfer hatte vorher in der 5. Minute schon mal eine Situation, wo er eigentlich isoliert vorne war. Und das war überhaupt keine sonderlich gefährliche Situation. Aber auch das Ding am 16er bringt er zum Abschluss und es ist brandgefährlich. Danach gibt es noch Eckball, Kopfball an die Latte. Also wir waren direkt drin im Spiel. Die erste Viertelstunde hat man gemerkt, nachdem Magdeburg auch versucht hat, uns ein bisschen zu traktieren, uns auch unter Druck zu setzen, wie es uns gelungen ist, das Spiel in ihre Hälfte zu bringen. Und so ergab sich für mich ein Spiel, was nahezu ohne Mittelfeld stattgefunden hat. Wir haben unsere Bälle entweder schnell nach vorne getragen oder sie direkt in Magdeburgs Spielaufbau gewonnen. Und als Magdeburg dann nach Viertelstunde knapp über einen hohen Ball, der im Hamburger 16-Meter-Raum runterkam, so eine Halbchance hatte, es fühlte sich so ein bisschen so an, geht Artig zu Boden in einem Duell im Kampf um den Ball an unserem 5-Meter-Raum. Ich habe die Szene in der ersten Situation eigentlich überhaupt nicht als echten Zweikampf gesehen, sondern er geht halt zu Boden und reklamiert sofort. Der Schiedsrichter, der aber gut stand in dem Moment, zeigt sofort Tobias Stieler, zeigt aber sofort an Weiterspielen und der HSV ist gänzlich unbeeindruckt davon und fährt über die linke Seite ein Bilderbuch-Konter, die Linie runter, Königsdörfer startet im exakt richtigen Moment, nämlich so, dass er noch aus der eigenen Hälfte kommt, ist auf dem linken Flügel im Laufduell gegen den Magdeburger Verteidiger und ich will nicht mal sagen, setzt sich durch, sondern kocht ihn wirklich ab im Laufduell, treibt den Ball bis in den 16er, hat eigentlich mal eine Situation, in der er nicht selber abspielen kann. Also spielt er einen Flachpass vor das Magdeburger Tor und ja, dann tut uns der FCM den Gefallen, wenn Renzi den Ball mal nicht selber aufs Tor bringt, dann hat Magdeburg das für ihn in dem Moment gemacht. Zack, bumm, 0-2 nach einer Anfangsviertelstunde, die mir sowohl taktisch als auch spielerisch, als auch von der Einstellung her wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Der FC, dass es so schwer wird für Magdeburg in einem Heimspiel Fuß zu fassen, hat mich dann schon positiv überrascht und ein Stück weit begeistert bereits zu Anfang des Spiels, weil der Ursprung nicht war, dass Magdeburg einen schlechten Tag hatte, sondern unser mannorientiertes Verteidigen über den gesamten Platz hat dazu geführt, dass wir unsere Positionierung auf dem Feld so gut hinbekommen haben, dass das Spiel des FCM in vielen Situationen ins Leere gelaufen ist, statt in Situationen, wo sie üblicherweise an den Ball kommen. Und dann haben unsere Abläufe und unser Lenken des Gegners in genau diese Räume so gut gegriffen, dass es uns immer wieder gelungen ist, durch dieses gute Positionsspiel, gute Raumaufteilung, den Passempfänger zu antizipieren und dort zu stressen und dort Bälle abzufangen und eigene Angriffe zu initiieren. Das war der perfekte Start ins Spiel. Wir führen 2-0. Es hätte besser nicht laufen können, hätte ich das Spiel malen sollen, hätte ich an der Stelle schon den Punkt gemacht und es wären eigentlich für die 90 Minuten genau das gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Jetzt führen wir nach einer Viertelstunde gespielt 0-2 in Magdeburg. Lasse, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war fast ein bisschen ungläubig vorm Fernseher, wie gut der Matchplan aufs Feld kommt beim HSV und vor allen Dingen, wie gut er funktioniert. Denn nochmal, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir dort gegen einen Gegner spielen, der einen schlechten Tag hat.
Nee, fand ich auch. Exakt. Ich fand, Magdeburg war einfach irgendwie total überfordert mit dem, was der HSV da aufgeboten hat. Man muss natürlich auch sagen, was ich mir hier notiert habe, ist, dass da natürlich auch ein bisschen, ehrlicherweise, bei dem Tor von Renzi, bei dem 2-0 war auch ein bisschen Glück dabei. Ne? Also er spielt da so einen No-Look-Pass in die Mitte, hofft, dass da irgendjemand ist. Und dann läuft halt der Verteidiger von Magdeburg da rein. Ne? Also da war natürlich in der Szene auch ein bisschen Glück dabei, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem war das 2-0 zu diesem Zeitpunkt ja nicht unverdient, wie ich finde. Und ich habe mir so ein paar Spielszenen rausgesucht und will die näher beschreiben, weil ich finde, dadurch perfekt gezeigt wird, wie der HSV Magdeburg auf dem falschen Fuß erwischt hat. Und zwar habe ich das genauso gesehen wie du. Der HSV hat sehr flexibel gespielt mit vielen Rochaden in den verschiedenen Positionen und hat damit halt auch durch irgendwie ein bisschen so verrückte Laufwege hat damit mit Magdeburg einfach komplett die Luft aus ihrem Positionsspiel genommen und aus ihrer Manndeckung. Die Manndeckung bei Magdeburg hat in meinen Augen komplett ins Leere gegriffen. Das hat null funktioniert und das ist ja eine ihrer Stärken, die sie normalerweise haben im Defensivbereich. Und ja, dadurch konnte sich der HSV heute super oft freispielen. 19 Minuten habe ich hier ein Beispiel. Da hat Hatzi Kadunic den Ball, spielt ihn auf rechts, wo dann Sahiti tief eingelaufen war, um sich den Ball zurückzuholen in der eigenen Hälfte oder in der eigenen Hälfte abzuholen. Der spielt den Ball dann auf Reis, der ihn zu Muheim spielt, der dann den Ball wieder zurück auf Sahiti spielt, der plötzlich nach vorne läuft und dann im völlig freien Raum einfach fast leer aufs Tor zulaufen kann, spielt er den Ball quasi hoch auf ihn und dann läuft Sahiti quasi Richtung Strafraum, spielt den Ball in die Mitte. Da blockt Königsdörfer den Ball so ein bisschen ab und lässt ihn dann zu Karabetz durch. Und Karabetz ist nur einen Schritt zu spät. Wenn Karabetz da einen Schritt früher ist und der Magdeburger nicht mehr zwischenspritzen kann, dann kann es da schon 3-0 stehen, weil das eine richtig gute Distanzposition war oder eine Schussposition für Karabetz war. Und das war so ein geiler Spielzug. Also da hat man wirklich gesehen, wie der HSV da, wie gesagt, diese Rochaden und diese tief abholen der Bälle und sowas alles angefeuert hat, um Magdeburg wirklich komplett die Manndeckung zu versauen. Und in der kommenden Situation holt sich dann auch Mikkel Bronsis eine gelbe Karte ab, wo ich gesagt habe, oh, das war klug. Das war auch in meinen Augen eine harte Entscheidung des Schiris in der Szene, weil da muss man nicht gelb geben. Aber Mikkel Brossis, Ringham hat in der Situation gemerkt, oh, das könnte gefährlich werden, da muss ich jetzt unterbinden. Und ich fand das ein sehr kluges taktisches Foul in der Situation, weil da hätte Magdeburg gefährlich werden können. Und das hat er sehr gut gemacht, wie ich finde. In der 26. Minute dann noch eine tolle Aktion vom HSV. Ein Verteidiger von Magdeburg spielt einen unsauberen Pass ins Mittelfeld und Reis fängt diesen ab. Und den abgefangenen Ball spielt Reis dann zu Ramsey, der direkt zu Dompe weiterleitet. Und Dompe zieht dann nach innen. Und die beiden Gegenspieler, die Dompe dann quasi stellen wollen, denken, ja, jetzt macht er bestimmt dieses typische nach innen ziehen und versucht so ein bisschen da seine typischen Wackelbewegungen und sich ein bisschen auszutanzen. Das macht Dompe aber in dieser Situation nicht, sondern er spielt den Ball in den freien Raum hinter diese beiden Spieler, wo dann in der Situation schon Reis reingestartet war. Und Reis schließt dann auch ab und der Ball geht ganz knapp rechts am Pfosten vorbei, weil es halt ein relativ steiler Winkel ist. Das fand ich einen sehr klugen Spielzug, weil, wie gesagt, die Spieler dachten, oh, Dompe macht jetzt sein typisches in den Strafraum, versucht vielleicht irgendwie so einen Foul zu schinden, um einen guten Freistoß rauszuholen. Aber nee, er sieht das, spielt den Ball hinter die beiden Spieler und Reis kommt zu einer richtig guten Position. Und ja, das waren für mich so Beispiele, wie der HSV das gemacht hat. In der 29. Minute gab es noch eine Situation, da fällt dann auch fast das 3-0, weil Mikkel Brossis spritzt bei einem unsauber gespielten Ball von Karlsruhe dazwischen und spielt dann zu Dompe. Der läuft auf links an, spielt dann zentral den Ball in den Strafraum laufenden Reis. William macht in der Zeit so ein bisschen einen auf Muheim, positioniert sich links zentral am Strafraum und der Ball gelangt dann zu ihm von Reis, der sich halt dreht, ihn sieht, ihn anspielt und dann schießt. William schließt dann ab, so ein bisschen in Muheim-Manier und der Torwart muss sich da richtig lang machen, um den Ball nach oben über die Latte zu klatschen. Das war richtig schade. Für das Ding hätte William auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt. Und ja, das hat so gezeigt, wie der HSV da auch so ein bisschen wirklich kreativ gespielt hat und Magdeburg da irgendwie gefühlt gar keinen Zugriff drauf bekommen hat.
Also was man bei Merlin Polzin neben seiner taktischen Variabilität und der Umstellung der Außenverteidiger in den ersten 30 Minuten positiv bewerten muss, muss man dann auch nach 30 Minuten die Umstellung zurück, William nach rechts, Muheim nach links, positiv bewerten. Denn wir hatten Daniel El-Fadli als linken Innenverteidiger gelb vorbelastet und seinen linken Verteidiger Mikkel Brossis ebenso. Und damit du nicht zwei gelb vorbelastete Defensivspieler auf einer Seite hast, geht William wieder rechts rüber, Muheim nach links, dann verschiebst du ein bisschen das Risiko, dass da nicht zwei Spieler eventuell im Defensivverhalten mit gelben Karten vorbelastet sind und sich da eventuell eine unglückliche gelb-rote Karte einfangen. Und insgesamt, auch rückblickend neben der ersten 30 Minuten, auch die Schlussviertelstunde, wenn ich das so in Gänze sehe, erinnert mich das an einen Austausch mit meinem guten Freund Johannes vor dem Spiel, da haben wir telefoniert und unser beider Gefühl sagt uns, dass der HSV heute hier in Magdeburg explodieren wird, dass wir Magdeburg dominieren werden und genau das ist ja passiert. Magdeburg kam nicht in den eigenen Spielrhythmus, auch weil der HSV überraschend hoch gepresst hat und teilweise mit 5 Mann in der gegnerischen Hälfte attackierte und eben die Zweikämpfe gewann. Und weil sie diese nicht gewonnen haben, haben sie sofort ganz, ganz viele Balleroberungen gehabt, die in schnelle Gegenangriffe mündeten. Der HSV war insgesamt gedankenschneller. Dazu habe ich mir auch eine Szene notiert, die das aufzeigt. Reis war erneut Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Und Ludo hat auch den Ball mehr oder weniger magisch angezogen, wurde auch immer wieder gesucht. Und da ist es ja sehr wichtig, aufmerksam zu sein. Und ich habe bei Reis beobachtet, wie er sich bei seinen Läufen, bei denen er sich als Anspielstation anbot, noch vor der Ballannahme während des Zuspiels den Kopf hoch hatte und sich umgeschaut hat und hat geschaut, kommt da ein Gegenspieler und wo sind meine Mitspieler, wie viel Zeit habe ich? Das ist wirklich überragend und beeindruckend, mit so einer Übersicht und Ruhe als Motor im Mittelfeld diesen 360-Grad-Blick zu haben. In den letzten 15 Minuten wechselte nun der Ballbesitz. Magdeburg wurde aktiver, hatte mehr den Ball, attackierte nun auch etwas mehr als der HSV. Also die Angriffe pro Minute gehen laut Y-Scout bei Magdeburg von 0,27 auf 0,41 hoch. Das war dann auch der Intensität ihres Pressings geschuldet, die den HSV jetzt schon nach 6 Ballkontakten störten, während sie am Anfang irgendwie kaum in irgendeine Pressing-Situation kam. Aber, und das war mein Eindruck vom Fernseher, der HSV hatte dies im Matchplan ebenso vorgesehen und das ist erneut überragend von der Mannschaft gelöst. Der HSV stellte neben den Außenverteidigern auch auf dieses klare 4-3-3 um mit Karabetz und Reis auf den Achterpositionen. Karabetz rotierte jetzt mehr in diesen Achterraum zurück. Reis ist da eh die ganze Zeit unterwegs. Aber ich fand, dass wir jetzt in der letzten Viertelstunde ein deutlich klareres 4-3-3 gespielt haben mit diesen beiden abkippenden Achtern und nicht mehr ja fast schon so ein 4-1-3-2, wo Reis schon fast auf der 10 stand und Karabetz und Ramsey als tief anlaufende Doppelstürmer agiert haben. Wir stehen insgesamt tiefer. Karabetz lässt sich auch bis ins letzte Drittel zurückfallen, um Defensivarbeiten zu übernehmen. Und der HSV antwortete auf Magdeburgs Angriffe dann mit einer kompakten Defensive und vor allen Dingen jetzt langen, gechippten Bällen hinter die aufrückenden Ketten. Ganz, ganz viel haben wir das bei Daniel Heuer-Fernandes gesehen. Der hat den Ball hinten angenommen, kurz geschaut, Spielaufbau bietet sich nicht an. Langer Ball, sehr präzise über die beiden Magdeburger Ketten. Und wir haben Königsdörfer dadurch immer wieder in Sprintduelle bekommen, bei denen er einfach im Vorteil war. Der hatte einfach einen optimalen Tag, war kaum zu stoppen. Das hat zwar alles nicht jetzt immer zu einem torgefährlichen Abschluss geführt, aber wir haben Magdeburg die ganze Zeit gezeigt, egal was ihr tun wollt, wir haben eine Antwort. Exzellenter Plan B des HSV noch in der ersten Halbzeit erkennbar. Pressing zurückgenommen. Ramsey war jetzt der einzige Anläufer kurz vor der Mittellinie, der Rest jetzt in der eigenen Hälfte und die Körpersprache beim HSV, auch bei nicht geglückten Ideen, einem Fehlpass oder einem nicht gelungenen Dribbling, immer positiv. Und wenn man dann noch die letzten 15 Minuten mal in den Y-Scout-Report guckt, das spricht für Magdeburg, die Statistiken. Aber wir führen 0-2, lassen auch nur eine gewichtete Torchance von Burku zu. Und für mich ist es dann Matchplan, das sage ich jetzt mal ganz ohne Relativierung und wirklich so, es war perfekt. Fantastische erste Halbzeit und in der Halbzeit die nächste richtige, wichtige Maßnahme von Merlin Polzin. Kein Risiko. William Gelb gesperrt raus, Hefti rein, taktisch wegen der gelben Karte und der Erwartung des Magdeburger Drucks und auch dieser Schachzug geht auf Lasse. Titz wechselte dreimal ohne echten Impact, denn auch in der zweiten Halbzeit, wir kommen aus der Kabine und sind da.
Ja, das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich diesen Wechsel relativ klug fand, weil Mikkel Broncis natürlich auch aufgrund seiner Spielweise und so schwarz schon ein bisschen gelb-rot gefährdet, logischerweise. Da war es natürlich schon logisch, dann Hefti zu bringen, der auch ein bisschen defensiv stärker ist als William. Und bei einer 2-0-Führung ist das einfach schon, ja, ich glaube, das hätte fast jeder von uns gemacht, diesen Wechsel. Und ja, wie gesagt, der HSV startet auch besser, wie du es gesagt hast, in die zweite Halbzeit mit einem sehr schönen Schlenzer von Zahiti. Der geht nur ganz klapp links oben übers Tor. Das hätte auch durchaus ein Tor sein können. Leider, wie gesagt, fehlt am Ende so ein bisschen das Glück in der Situation. Ich fand, ab der 50. Minute wirkte der HSV dann für eine ganz kurze Phase etwas fahrig und Magdeburg kam etwas besser im Spiel. Man merkte das auch insgesamt von der 45. bis zur 60. an den Zweikampfquote. Die war diesmal bei 57% für Magdeburg. Da waren sie diesmal besser als der HSV. Aber solche Statistiken sind am Ende Schall und Rauch, wenn du in den richtigen Momenten deinen Eingang hochschaltest. Fadli trägt den Ball bis in die Magdeburger Hälfte, bis kurz hinter die Mittellinie, spielt dann auf Dorpe, der auf Ramsey durchsteckt und der setzt dann seiner Leistung in meinen Augen die Krone auf, zieht von außen in den Strafraum, lässt da den eingewechselten Pfeiffer aussehen wie ein A-Jugendspieler. Also da ein, zwei Wackler, dribbelt ihn da aus, der hat ihn wirklich eingeschult. Ja, und dann ganz platziert in die Ecke, kurze Torwart-Ecke, einfach ein wunderbares Tor, richtig stark gemacht von ihm. Ja, in der 55. kommt dann Richter für Meffert, der einen Schlag aufs Knie bekommen hat. Es gibt da aber eine Warnung, er trainierte laut Mopo am Samstag schon wieder mit, so ein bisschen locker mittrainiert. Und es gibt wohl keine Gefährdung für das Elversberg-Spiel. Für ihn kam dann Richter, der mir tatsächlich auch im Laufe der Partie sehr gut gefallen hat, hatte, um nochmal beim Wort Zweikampfquote zu bleiben, 75% gewonnene Zweikämpfe, was ja eigentlich schon echt guter Wert ist. In der 56. Minute gab es dann eine Torannäherung von Magdeburg, aber Karst legt den Ball aus schwierigem Winkel auch links am Tor vorbei. Und jetzt ist das Wort Zweikampfquote sehr oft gefallen. Und ich finde auch, in der folgenden Spielphase müssen wir auch darüber reden, weil das da auch interessant wurde, das Thema Zweikampfquote.
Ja, absolut. Steht hier auf meinem Notizzettel, weil der HSV einfach 66% der Zweikämpfe gewinnt. Und dann antwortest du einfach mal auf den zu erwartenden Druck der Heimmannschaft, die auch Tabellenvierter ist, die zweitbeste Offensive der Liga, und merkst, oh, wir dürfen nicht zu viel zulassen. Wir bleiben wieder auf dem Gaspedal, auch wenn wir defensiver stehen. Es ist eine Fortführung einer exzellenten ersten Halbzeit, vielleicht sogar auch die Fortführung des unglaublich starken Spiels gegen Düsseldorf. Ja, Magdeburg wirkte ein wenig aktiver, aber sie waren harmlos. Die liegen 0-3 hinten und schaffen es bis zur 75. Minute, sich exakt eine große Chance zu erspielen, der 72. durch Holmström per Kopf. Da wertet Wisescout die Chance mit 0,35 XG. Es ist die zweitbeste Chance Magdeburgs im gesamten Spiel. Und beim Stande von 0-3 ist es die erste richtig gefährliche Situation, statistisch gesehen. Denn auch Mitte der zweiten Halbzeit bleibt der HSV aus meiner Sicht Chef auf dem Platz, geht aber auch überhaupt kein Risiko mehr. Es wird kompakt verteidigt und auf die sich möglicherweise bietenden Lücken gewartet. Und obwohl der HSV hier defensiver spielt, es ist unglaublich aufmerksam. Ich hatte das Gefühl, der HSV lässt Magdeburg verzweifelt vorm eigenen Strafraum verhungern. Weil das ist einfach dann taktisch auch in der Umsetzung auf dem Platz wirklich eine Meisterleistung. Man konnte förmlich vorm TV spüren, dass der HSV richtig Bock hatte, jetzt Magdeburg zu entnerven und immer wieder eben basierend auf dieser Zweikampfstärke, auf der Aufmerksamkeit und Schärfe im Spiel Nadelstiche über Dompe und Königsdörfer zu setzen, sodass Magdeburg gar nicht sich irgendwie richtig positionieren konnte für eine potenzielle Aufholjagd. Und ich habe bei Magdeburg schon ein Stück weit Verzweiflung gesehen. Egal, was sie versuchten, es griff nicht. Und Polzin, der hatte eine vollgepackte Bank mit Offensivspielern und hat sich überlegt, naja gut, die kommen nicht voran, dann bringe ich jetzt Mebude für Sahiti, noch mehr Tempo fürs Umschaltspiel, und dann löse ich jetzt auch die Stürmerposition, die Königsdörfer überragend interpretiert hat, komplett auf, bringe mit Feray noch einen Tempodribbler aus dem Mittelfeld, also keine echte Neun mehr, jetzt sind wir bei der falschen Neun, und habe einfach unglaublich viel Tempo im Mittelfeld für Konter, gute Anlaufspieler, und ich bleibe dabei, auch wenn Magdeburg ein bisschen aktiver wurde, das ist bis dato, bis zur 75. Lars, beim Tabellenvierten und der zweitbesten Offensive der Liga einfach ein perfektes Spiel vom HSV gewesen.
Ja, und das perfekte Spiel bringen wir dann auch einfach nahezu perfekt, oder ja, ich bleib dabei, perfekt ins Ziel. Also das können wir jetzt abkürzen, die Schlussviertelstunde. Denn was dort noch passiert ist, du hast gerade gesagt, der HSV entnervt Magdeburg. Jetzt war Magdeburg entnervt. Sie hatten zwar noch ihre zweite große Torgelegenheit im Spiel, statistisch betrachtet, wieder Holmström, der da zum, was dieser Fallrückzieher, wo er sich selbst an Fall rückzieht und am Ende Dennis Hatzikadunic kurz vor der Linie noch klären kann. Ich erinnere mich ansonsten noch an eine Situation, wo Daniel Enfatli auf dem Boden liegend klärt. Aber letzten Endes waren das keine herausgespielten Torchancen, wo man das Gefühl hat, man kann runterzählen und die Einschläge kommen immer näher und es ist eine Frage der Zeit. Nein, Magdeburg hat zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt. Also auch da, wir sind jetzt in der Schlussphase. Ich hab am Anfang gesagt, dass für mich Magdeburg nicht ein schlechter Gegner war oder einen schlechten Tag hatte. Da bleibe ich bis jetzt dabei. Magdeburg hat zu keinem Zeitpunkt aufgesteckt. Es hatte aber so ein bisschen was von einem Boxkampf, wo ein 2,20 Meter großer Schwergewichtsboxer gegen einen 1,60 Meter kleinen Fliegengewichtsboxer kämpft und der Fliegengewichtsboxer überhaupt keine Chance hat, von der Reichweite her dem Schwergewichtsboxer überhaupt ans Kinn zu kommen. Magdeburg hat in der Schlussphase alles versucht und auch für ihre eigentliche Spielanlage relativ untypisch viele Bälle auch einfach hoch vor das HSV-Tor geflankt. Aber auch wenn die Bälle reihenweise in unserem 5-Meter-Raum runtergekommen sind, da war keine zwingende Torgefahr da, sondern ja, es war, Magdeburg hat alles versucht, was an dem Tag bei ihnen möglich war, aber der HSV war an dem Tag wirklich in allen Belangen dann die bessere Mannschaft. So würde ich das sagen. Und in der Schlussviertelstunde ein paar Zahlen, einfach um das nochmal zu untermauern, Der Gegner war entnervt. Der HSV hat sich weitestgehend zurückgezogen. Die eigene Formation-Line des HSV stand jetzt noch bei 28 Metern, also wirklich knapp außerhalb des Strafraums so ungefähr. Das ist der mit Abstand geringste Wert. Magdeburg stand bei 62 Metern in dieser Schlussviertelstunde, also in der HSV-Hälfte mit der letzten Linie. Und nichtsdestotrotz gab es, abgesehen von dieser Fallrückzieherchance in der 77. Minute, nichts weiteres, was wirklich XG gebracht hat, bis zum Schluss. Obgleich sie in unserer Hälfte standen, 68% Ballbesitz haben und 0,8 Attacks per Minute fahren, passiert vor unserem Tor nennenswert original gar nichts. Die größte Chance in dieser ganzen Phase hatte am Ende noch in der 88. Minute Adam Karabec nach einer schönen Kombination, wo er mit der Fußspitze den Ball verlängert. Den hält Riemann fantastisch, lenkt ihn um den Pfosten, sonst steht es hier 0-4. Und insofern, dieses Spiel geht dann zu Ende mit einem 3-0 Auswärtssieg, der in der Höhe, wie ich finde, verdient ist, der in der Art und Weise, wie wir ihn uns erspielt haben, fantastisch ist. Du hast es eben perfekt genannt, Nando, da gehe ich einfach mit. Losgelöst für dieses Spiel hätte man es nicht besser coachen, einstellen und umsetzen können, also um mal alle Parameter damit aufzunehmen. Und es gibt noch einen Punkt, der fällt jetzt in die Schlussviertelstunde, der ein ganz tolles i-Tüpfelchen aus HSV-Perspektive dann ist. Das ist die 86. Minute, ist das Comeback von Bobby Glatzel. Das ist für mich losgelöst vom Spiel zu betrachten. Ich persönlich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr damit gerechnet, dass er noch kommt zum Schluss, weil wir haben die Länderspielpause, wo man nochmal 14 Tage Zeit hat, ihn richtig sozusagen in die Spur zu bringen. Aber so kommt er in der 86. Minute noch rein. Ob er überhaupt nochmal den Ball hatte, weiß ich nicht, aber es ist vollkommen egal. Die Message ist, es ist einfach da. Nicht nur an den HSV-Kosmos, sondern letztlich an die ganze Liga. Liebe Liga, Bobby Glatzel ist jetzt auch noch wieder da. Und das für mich persönlich auch nochmal ein großes Highlight an einem tollen Fußballabend aus HSV-Sicht, der mit einem 3-0 zu Ende geht. Und man sagt ja manchmal, gerade Spielern, die eher dafür bekannt sind, ja, wie soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt gemein würde, würde ich sagen, Schönwetterspieler zu sein. Spieler, die gerne mit dem Ball zaubern und arbeiten, eher den anderen überlassen. Ich finde, diese Spielfreude, die wir in den letzten Heimspielen, besonders gegen Kaiserslautern und Düsseldorf gesehen haben, wo wir gesagt haben, hier, man merkt, fast jeder einzelne Spieler auf dem Platz versprüht diese Lust am Fußballspielen. Und ich hatte in Magdeburg das Gefühl, dass dieses Wort Spielfreude auch die Freude am Verteidigen oder die Freude daran, den Gegner ohne Ball in bestimmte Räume zu lenken, ohne Ball zu spielen, zu agieren, zu verschieben, zu rochieren. Das konntest du, finde ich, durch die ganze Mannschaft sehen. Ein Spieler wie Sahiti, dem ich sagen will, das ist ein Straßenfußballer, der will den Ball haben, der will fummeln, dribbeln, zaubern gerne. Der hat eine Freude nach außen ausgestrahlt, finde ich, wenn es darum ging, einzurücken, tief zu stehen, Magdeburger Spieler anzulaufen. Spielfreude selbst ohne und gegen den Ball. Und das, finde ich, ist eine Riesenerkenntnis aus diesem Spiel, dass da sehr, sehr vieles auf dem richtigen Weg ist beim HSV.
Ja, und wenn man dann einfach überlegt, nach Düsseldorf auch Magdeburg abgefertigt. Und wir können in diesem Spiel über ganz, ganz viele kleine Details sprechen, taktischer Art, die uns auch überzeugt haben. Aber aus meiner Sicht müssen wir, glaube ich, nach diesem Spiel auch mal über einen Punkt sprechen, der auf der Hand liegt und der vielleicht sogar ein bisschen verpönt ist. In der Fanszene des HSV. Nämlich das Selbstverständnis zu sagen, ja, wir steigen auf. Wir sind die aktuell beste Mannschaft der Liga. Und das Gefühl nach 13 Spielen unter der neuen Trainerführung ist ja auch, wir sind stabil wie noch nie, Lasse. Wird es nicht an der Zeit, das Ziel dann auch mal zu sagen, ja, das Selbstverständnis haben wir steigen auf?
Ich schreibe ja bei Blue Sky oft sehr augenzwinkernd, wir steigen halt Real Rap auf. Hier im Podcast formuliere ich es etwas seriöser und schreibe, so steigt man auf, sage ich. Also nicht, wir steigen halt Real Rap auf, sondern so steigt man auf. Das ist vielleicht die etwas vorsichtige Formulierung, die ich hier rauskau. Aber ich finde, es gibt dazu diesen interessanten Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte, dass Ramsey im Interview nach dem Spiel sagt, die Spieler mussten wohl etwas warten, bis sie in die Kabine durften, was wohl sehr unüblich ist. Das findet man wohl nicht so oft vor. Und ich weiß jetzt nicht, ob das versuchte Psychotricks von Magdeburg waren, aber scheinbar waren die Spieler ziemlich davon genervt, dass sie das so vorgefunden haben und haben da in meinen Augen irgendwie so ein bisschen extra Motivation draus gezogen. Also man darf da natürlich jetzt nicht zu viel draußen reininterpretieren, aber es wirkt für mich so, als wenn die Mannschaft sich momentan nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt und dieses ganze Frühlingsgefasel anscheinend so ein bisschen tatsächlich an ihnen abprallt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Spieler wie Selke und El Fadli dafür wichtige Faktoren sind. Das macht mir persönlich Mut. Fadli hat mir zum Beispiel auch im Spieltagscheck vor dem Spieltag sehr gut gefallen. Richtig aufgeräumter, smarter Typ. Und das sind alles so Faktoren, wo ich sage, ja, so steigt man auf.
Ich gehe da komplett mit. Also wenn eine Mannschaft sich selber auf dem Feld in den davor zurückliegenden Wochen mal in einer Situation gespielt hat, die berechtigte Aussage, ja, wir steigen auf, zulässt, dann würde ich sagen, trifft das auf den HSV der zurückliegenden Wochen zu. Ich habe mir bei der Gelegenheit einfach nochmal ganz kurz vor dem geistigen Auge die Spiele nach der Winterpause so in Erinnerung gerufen. Und da haben wir den FC geschlagen zu Hause, sind dann nach Berlin gefahren und haben bei der Hertha gewonnen. Beide Spiele haben wir so ein bisschen losgelöst betrachtet, weil wir gesagt haben, die Sample Size ist nicht wirklich groß. Einmal war es nach der Pause, dann haben wir ein Auswärtsspiel, wo wir auch wieder die eine oder andere Umstellung hatten. Wir haben gesagt, wir Merlin Polzin war noch relativ frisch an unserer Trainerbank. Wir gucken Spiel für Spiel und wir hatten bei jedem Spiel verschiedene Aspekte, aber durchaus, dass wir gesagt haben, da ist Room for Improvement. Da ist an der Stelle, läuft es definitiv noch nicht rund, aber wir hatten halt, wenn es umgekehrt gelaufen wäre, hätten wir gesagt, wir haben eine Ergebniskrise. Hier hatten wir durchaus Punkte, an denen man unter der Woche arbeiten kann, aber das Glück, dass eben die Ergebnisse, die Punkte da waren. Dann teilen wir uns die Punkte im Heimspiel gegen Hannover 96, 2-2, spielen da eine von der Spielfreude her sehr, sehr ausgelassene erste Halbzeit, kassieren zwei Tore gegen eine Mannschaft, die mitspielen will um die Aufstiegsplätze. Hätte man vorher gesagt, 7 Punkte aus diesen ersten 3 Spielen hätte jeder genommen, aber auch da konnten wir in verschiedene Wunden den Finger durchaus legen. Es folgt unser Sieg in Münster dank Davy Selke, wo wir alles andere als geglänzt haben, aber Stichwort Can they do it on a rainy night in Stoke, da haben wir eben ein Spiel ohne zu glänzen, aber wichtig gewonnen und die Punkte mitgenommen. Regensburg war ein Downer, war nicht schön, hat keinem von uns gefallen, aber wenn du durch eine Saison von 34 Spielen durchrauscht und einfach immer überzeugst und oder gewinnst, das kann man nicht erwarten. Gleiches gilt dann für das Spiel für mich in Paderborn, was der Ausreißer war. Wir haben es hier gesagt, nicht die positiven Spiele waren eben der Ausreißer. Aber nach dem Regensburg-Spiel kamen eben unsere Heimspiele gegen Kaiserslautern, gegen Düsseldorf und jetzt auch auswärts in Magdeburg. Und diese Spiele haben wir mit 9 Punkten abgeschlossen, gegen direkte Konkurrenten oder Mannschaften von oben. Und nicht nur das, wir haben spielerisch, taktisch und vor allen Dingen mannschaftlich von der Geschlossenheit her immer mehr und immer mehr und immer mehr überzeugt. Bis wir jetzt zu einem Punkt sind, zu sagen, wir fahren zu einer der besten Mannschaften der Liga und liefern dort das perfekte Spiel ab und gewinnen auswärts 3-0. Es ist also so, die Punkteausbeute war die ganze Zeit gut. Aber die Kurve dahin, wie holen wir die Punkte, geht doch definitiv in die richtige Richtung und hat jetzt einen Klimax erreicht in dieser Saison, an dem wir in dieser, aber auch in den vorangegangenen Saisons für meine Verhältnisse noch nicht waren. Und deswegen, wann, wenn nicht jetzt, kann und sollte man als HSVer durchaus nicht mit einem Augenzwinkern, nicht sarkastisch ironisch, sondern aus dem Brustton der Überzeugung sagen, ja, ich glaube daran, dass diese Mannschaft, dass wir, der HSV, in diesem Jahr dran sind und diese Liga als Erster oder Zweiter abschließen.
Das ist genau exakt das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich nach dem Spiel drüber nachgedacht habe, über was können wir denn eigentlich diskutieren nach so einem Spiel. Und ich verstehe die Zurückhaltung in der Fanszene. Und dass uns diese klaren Aussagen in Sachen Aufstieg immer wieder vor die Füße gefallen sind. Aber genau wie du es sagst, Lars, bin ich mittlerweile der Ansicht, dass wir bei noch 8 ausstehenden Spielen die fehlenden 5 Siege holen werden. Glatzel ist wieder da, ebenso Feray. Selke ist am kommenden Spieltag wieder zurück. Ramsey als nominell 3. Stürmer im Kader steht bei 11 Toren. Wir haben Monate ohne Glatzel gespielt, der für mich weiterhin der beste Stürmer der 2. Liga ist und sind Tabellenführer mit dem besten Torverhältnis und den meisten geschossenen Toren. Die Mannschaft ist zusammengewachsen. Das Missverständnis mit Baumgart ist offensichtlich raus aus den Köpfen der Spieler und das Vertrauen in die eigene Qualität zurück. Und jetzt könnte man wieder, das ist gejinxt und es ist Frühling. Nein, ich denke auch wir Fans sollten diesem Prozessvertrauen, den du gerade wunderbar beschrieben hast, Lars, der eben in den letzten Monaten stattgefunden hat. Ja, wir werden nicht die restlichen 8 Spiele alle im Rausch gewinnen, aber das müssen wir auch nicht. Denn unsere Konkurrenz jagt uns. Die werden auch federn lassen. Dank des Torverhältnisses haben wir einen Punkt mehr. Und ich finde, dass man mittlerweile beim HSV den Anspruch an den Aufstieg leben muss. Nicht nur die Mannschaft, nicht nur der Trainer, auch wir Fans. Wir wollen aufsteigen, wir sind in der Pole Position und wir bringen das ins Ziel. Und es werden jetzt wieder diese Spiele beschworen, die kommen gegen die nicht ganz so top platzierten Mannschaften. Und es heißt wieder, ja, jetzt kommen die berühmten Cold Rainy Nights in Stokes. Aber da gehe ich nicht mehr mit, weil ganz ehrlich, warum sollte ich? Warum sollte ich da mitgehen? Ich muss mich doch hier nicht als Fan des HSV, wir müssen es doch nicht kleiner machen. Ach, wir sind der Tabellenführer und wir spielen momentan einen Fußball und ich sehe keinen Anlass, dass wir nachlassen.
Ganz kurz einen Satz dazu. Lasse, du hast gerade schon gewunken. Entschuldigung.
Alles gut.
Nach der Länderspielpause spielen Köln und Paderborn direkt gegeneinander.
Ja.
Und eine Woche später Magdeburg und Kaiserslautern. So viel zum Thema, wir müssen nicht 8 Spiele gewinnen,
genau,
um aufzusteigen. Ich bin auch dabei, dass 5 reichen, aber auf solche Rechnereien habe ich überhaupt keinen Bock.
Nein.
Ich vertraue darauf und ich weiß, du auch nicht. Alles gut, will ich damit auch nicht in die Schuhe schieben. Ich vertraue da voll und ganz drauf, dass diese Entwicklung kein Kartenhaus ist, kein Zufall ist und nichts ist, was, oh Gott, hier haben wir ein Spiel nicht überzeugt, nicht gewonnen oder vielleicht auch mal überzeugt und dumm verloren. Das wird nicht ausreichen, um dieses Fundament ins Wanken zu bringen. Und wenn doch und es am Ende nicht klappt, schmiert mir das aufs Brot.
Ja, die Basis ist doch auch so stabil wie noch nie. Also das muss man sagen.
Ja.
Der HSV holt die Punkte, steht in der Tabelle gut da und spielt vielleicht so intelligenten Fußball wie noch nie, seitdem er in der zweiten Liga ist. Das muss man so sagen. Und ja, ich verstehe die HSV-Fans als gebrannte Kinder zu sagen, wenn wir uns jetzt wieder zu doll aus dem Fenster hängen, dann werden wir von Köln und von den ganzen Fans in Deutschland wieder ausgelacht. Haha, jetzt dachtet ihr wieder, ihr steigt auf und habt ihr es wieder verkackt. Ich kann das verstehen, warum da einige sehr vorsichtig sind.
Ich auch.
Aber ich glaube auch, es tut uns gut und es tut auch den HSV gut und den Spielern gut und dem gesamten Umfeld gut, jetzt einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ja, nee, jetzt auch mal gut mit Demut. Wir sind jetzt auf einem so guten Weg, wir spielen gute Spiele, wir hauen alles raus, auch die Fans auswärts, dieses ganze Gebilde wirkt so stabil. Jetzt zu sagen, ja, das Ziel ist der Aufstieg und wir lassen das uns jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Und ich finde, das ist zu dem Zeitpunkt der Saison jetzt auch eine Situation, wo du das auch sagen darfst, ohne dass da irgendjemand wieder sagen kann, oh, die HSV werden wieder hochnäsig oder werden wieder größenwahnsinnig. So wie wir momentan spielen, wie diese aktuelle Situation ist, wie die anderen Teams sich alle gegenseitig Punkte wegnehmen, Köln auch sich wieder zu einem Sieg, ich will nicht sagen duselt, aber auch spielerisch nicht überzeugt. Der HSV ist die stabilste Mannschaft, spielt den besten Fußball momentan der zweiten Liga. Da gibt's keinen Grund zu sagen, es ist hochnäsig oder abgehoben jetzt zu sagen, wir wollen aufsteigen und zu sagen, ja, wir steigen auch auf, weil wir sind die Besten momentan der zweiten Liga. Finde ich nicht, dass du da irgendjemand einen Strick draus drehen kannst.
Warum auch? Man muss auch die richtige Attitüde an den Tag legen und das richtige, genau, Mindset. Also du kannst ja nicht...
Deshalb habe ich auch nochmal gesagt, wie Spieler wie Selke und ja, Fadli. Und ich glaube, weil das sind wichtige Punkte, die leben dieses Mindset nämlich scheinbar,
ja,
auch.
Aber auch wir Fans dürfen dieses Mindset leben, ja, und sollten das genauso geschlossen nach außen tragen, wie es die Mannschaft und der Trainer tun, die jeden Tag dafür arbeiten, dass es beibehalten wird. Und warum sollten wir zweifeln? Ich glaube, das brauchen wir nicht. Nicht Stand jetzt. Und ich lasse es mir genau wie Lars von jedem aufs Brot schmieren am Ende der Saison, wenn es nicht klappt. Aber aktuell sehe ich es nicht ein, irgendwie zu sagen, ach, vielleicht. Nein.
Hoffentlich
nein. Wir steigen auf, weil wir aktuell die beste Mannschaft sind und wir daran glauben, dass das so bleibt.
Es gibt mehr Faktoren, die dafür sprechen, deutlich mehr Faktoren, die dafür sprechen, als Faktoren, die dagegen sprechen. Und warum sollte man dann dagegen argumentieren? Das ergibt keinen Sinn.
Und wir nehmen ja auch keinem anderen das weg. Sie können sich ja alle drum balgen. Wir nehmen ja noch jemanden mit hoch. Also insofern.
Ja, ja. Genau. Es kann uns gerne noch jemand begleiten oder zwei, wenn sie wollen. Aber wir gehen hoch und die Punkte für den Man of the Match, so viel kann ich vorwegnehmen, die sind auch wieder richtig hochgegangen.
dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Wir können hier erneut jeden Spieler nehmen und sagen, der war so gut, deshalb ist er mein Man of the Match. Und wir können uns natürlich alle vor Königsdörfer verbeugen, der klar der Favorit für den Award ist. Ich bin gespannt, ob es in Dänemark heute Eierwaffeln zum Frühstück gab.
Moin in die Runde. Da war die jetzt auch endlich die starke Auswärtsleistung bei einer Mannschaft, die in der Rückrunde auch eine Stärke zu Hause gefunden hat. Also das war schon eine überzeugende Leistung. Und was machen wir dann mit den Man of the Match nach so einem Spiel? In der Abwehr könnte man natürlich sagen, ja, zu null gespielt, Torwart-Joker, hatte nicht viel zu tun. Daniel Elfadli natürlich, viele Grüße, Alan, nehmen ihn natürlich als Man of the Match. Aufgrund seiner reifen Leistung ist natürlich auch immens wichtig gewesen im Spiel wieder. Dann im Mittelfeld natürlich Ludo Reis, Captain, Antreiber, wichtige Persona im Box-to-Box. Und dann natürlich im Sturm, kommt nicht drum herum, sollte es Ramsey werden, wer sonst mit seinen beiden Toren auch eminenz, wie viel Gefahr er ausgestrahlt hat im Laufe des ganzen Spiels. Aber ich darf hier nur einen nehmen, jetzt nur so die drei genannten so in der Honorable Mentions auch, aber für mich steht da einer, der ein souveränes Spiel gemacht hat wieder. Vielleicht nicht so ballsicher wie zuletzt, vielleicht ein, zwei Ballverluste mehr, aber dennoch mit riesiger Leadership-Qualität auf dem Platz, mit riesigem Laufpensum. Dieses auch nach dem 3:0 einfach dann auch mal die Ruhe zu bewahren, wissen, wann sollen wir aufs Tor gehen, wann nicht. Es war ja nicht notwendig. Und immer hat eine Person mit beiden Händen gezeigt, ruhig Jungs, lass uns einfach mal Ballkontrolle bewahren. Und den Ball nicht aufs Spiel setzen, damit wir uns einen blöden Konter fangen. Einfach souveräne Leistung wieder mal von unserem momentanen Captain auf dem Spielfeld, unser Leader auf dem Platz, Ludovic Reis, ganz klar mein Man of the Match. Bestätigt die gute Form und das darf gerne so bis Saisonende weitergehen.
So, Bürger hat sich gegen Eierwaffeln und für Frikandel entschieden und unseren Mittelfeldmotor Ludovic Reis genommen. Lasse, bei dir war das Frühstück süß oder herzhaft?
Ich habe überlegt, welchen Feldspieler ich nehme. Da wäre die Wahl auch zwischen Ludo Reis und Ramsey gefallen. Ich hätte dann Ramsey genommen, aber vielleicht habe ich es ja auch schon durchklingen lassen während der Folge. Ich fand, dass der ganze Trainerstaff und das Analyseteam, das war einfach eine 1+ mit Sternchen, diese Leistung. Daher geht mein Man of the Match ganz klar stellvertretend für diese Person an Merlin Polzin. Es hat mir auch extrem gut gefallen, wie Merlin Polzin nach dem Spiel im Interview erwähnt hat, dass die Idee mit den getauschten Außenverteidigern Favés Idee war und die des Analyseteams. Also er hat da auch keine Allüren und sagt, ja, nee, das habe ich alles gesagt, sondern er sagt auch, nee, das haben die gesagt und dann haben wir das gemeinsam entschieden, weil ich die Idee auch gut fand. Also das finde ich stark. Das ist einfach so ein Teamplayer und das gefällt mir so gut. Und jetzt nochmal zum Thema Aufstieg. Also ich würde sagen, dass dieses Spiel fast das Meisterstück war. Aber ich habe eine große Hoffnung, dass das Meisterstück dann tatsächlich noch im wahrsten Sinne des Wortes kommt. Deshalb sage ich, das war noch nicht das Meisterstück. Aber trotzdem geht mein Man of the Match an Merlin Polzin und das Staff und den Staff.
Ja, meiner auch. Also und zwar ohne jeden Zweifel. Über Feldspieler habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Nando, du hast es vollkommen richtig gesagt. Da hätte man fast einen Case für jeden aufmachen können. Aber wie der HSV auf dieses Spiel vorbereitet war. Und da meine ich jetzt nicht, wie die Mannschaft auf dem Platz dann agiert hat, im Sinne von, sie waren wach, sie waren scharf, sie waren heiß, sondern wie sie taktisch eingestellt waren, wie sie auch von der ersten Minute an einen kühlen Kopf, aber trotzdem ganz klaren Geist hatten, wie sie taktisch gewisse Dinge gemacht haben, umgestellt haben, natürlich auch ein Stück weit dazu gezwungen waren durch die Gelbsperre von Davy Selke, aber wir haben darüber geredet, durchaus das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, nicht mit der zwingend naheliegendsten Lösung ersetzt, sondern so ein bisschen out of the box, ein bisschen, wie können wir den Gegner zusätzlich noch überraschen? Ich mag es grundsätzlich, wenn Trainer auch in einer Art und Weise eine Flexibilität an den Tag bringen, zu sagen, okay, wenn wir uns in der Nuance ein bisschen verändern, dann stellen wir den Gegner vor zusätzliche Herausforderungen und Probleme. Und genau das habe ich hier in so vielerlei Hinsicht gesehen, so facettenreich. Und ich habe es ja eben skizziert, die Entwicklung, die diese Mannschaft bestehend aus dem Trainerteam und Staff und den Spielern auf dem Feld in diesem Kalenderjahr bis jetzt nimmt. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu gehen. 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber dieses konstante nach vorne gehen sehe ich halt. Und stellvertretend dafür und das, was wir in Magdeburg gesehen haben, Merlin Polzin.
Und ich dachte, ich bin hier ganz clever und nehme den Trainer, weil ihr habt bestimmt irgendwelche Spieler.
Dennis Hatzikado.
Und nein, es werden mir schon die ganzen Lobpreisungen für den Trainer vorweggenommen. Denn auch für mich gibt es an diesem Spieltag nur ein Man of the Match. Und das war mir relativ schnell klar, auch wenn ich nach dem Spiel mir die Eierwaffeln gekauft habe auf Ramsey, Merlin Polzin. Weil unser Trainer hat es geschafft, so viel zu verändern im Team, ausschließlich zum Positiven. Und ich finde, er hat Christian Titz komplett ausgecoacht. Und
ja, absolut.
Die Anerkennung muss er hier erhalten, die hat er verdient. Er hätte es gegen Düsseldorf verdient gehabt, meiner Ansicht nach da auch schon. Aber wer über 2 Punkte im Schnitt holt, die beste Rückrundenmannschaft stellt und es vor allen Dingen schafft, dass die Spieler ihren Worten aus der Winterpause auch Taten folgen lassen und dann so eine taktische Meisterleistung hier abliefert mit seinem Trainerteam zusammen, der ist auch dann mein Man of the Match und das ist Merlin Polzin. Und wir loben den Trainer und unsere Hörerschaft blieb bei den Spielern. Und ich habe bei der Auswertung gedacht, oh, letzte Woche habe ich einen Rekord angekündigt, ich muss es nochmal machen. Nicht ganz. Aber wir haben auf Platz 3 Daniel Fadli mit 18 Punkten. Platz 2 Ludovic Reis 94 Punkte. Und Ramsey toppt das Ganze als Man of the Match unserer Hörerschaft mit 159 Punkten. Also er war knapp dran am Rekord von Reis von letzter Woche. Das ist schon irre. Momentan macht es großen Spaß, auch bei unserer Hörerschaft Punkte zu vergeben. Das ist schön. Das zeigt dann eben auch, wie begeistert die Mannschaft spielt und dass es dann Spaß macht, Punkte zu vergeben und Kommentare zu schreiben. Darüber freuen wir uns immer, wenn wir die durchlesen und auswerten. Und das war's für die heutige Folge. Wir werden am Montag, dem 24.03., weiter über den Tabellenführer und der anstehenden Herausforderung gegen Elversberg sprechen. Denn erstmal ist jetzt Länderspielpause für unsere Herren und deswegen halten wir uns das noch ein bisschen auf. Aber dafür wirft ein anderes unglaubliches Highlight beim HSV seine Schatten voraus. DFB-Pokal-Halbfinale im Volksparkstadion am Sonntag, dem 23.03. Ausverkauftes Haus, 57.000. werden in den Volkspark pilgern, um unsere HSV-Frauen gegen Werder Bremen anzufeuern. Und auch wir werden dieses Spiel des Jahres unserer Frauen sehr eng begleiten und das nicht nur live vor Ort im Stadion, wo wir 3 sein werden. Also seid gespannt. Bis bald, bleibt gesund und
nur der HSV.